The Mars Volta, das ist Musik aus der Hölle. Mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Bierlänge, heute mit The Lost in the Comatorium, dem Debütalbum von The Mars Volta. Ich bin Marcel und das eingangs genannte Statement ist tatsächlich nicht von mir, sondern stammt von einer Freundin, die das große Glück hatte, die Band mal vor etlichen Jahren live auf einem Festival zu erleben. Ich selbst war leider nicht dabei und auf meine Frage, wie sie es denn fand, war genau das ihre Antwort. Und ja, ich kann diese Reaktion auch tatsächlich nachvollziehen, denn wer nicht weiß, was The Mars Volta für Musik machen und was man zu erwarten hat, dürfte besonders nach einem Live-Auftritt wahrscheinlich, ja, bestenfalls ratlos, schlimmstenfalls leicht verstört zurückbleiben. Und die Band ist, ja, die ist schon auf Platte nicht leicht verdaulich. Live legte die Band nochmal eine ordentliche Schippe an impulsiver Energie und Spontanität drauf, was ja nicht selten in wilden, improvisierten Instrumentalorgien ausartete, die für viele Ohren sicherlich durchaus anstrengend sein konnten. Da sich die Band mittlerweile leider aufgelöst hat, werde ich persönlich leider die Erfahrung nicht mehr machen können, die Band mal live zu erleben, was ich ziemlich schade finde. Aber ja, Alben wie The Lost in the Comatorium bleiben ja trotz Bandauflösung glücklicherweise trotzdem erhalten. Und das ist immer ein kleiner Trost. Warum ich dieses Album so schätze und warum ihr es dringend mal nachholen solltet, falls ihr es noch nicht kennt oder falls ihr es schon sogar besitzt, mal wieder aus dem Schrank holen solltet, das werde ich euch auf der kommenden Bierlänge erzählen. Für diese Folge war mein Plan, eigentlich ein progressives Bier zu finden und auszuwählen, aber ich habe irgendwie nicht so richtig irgendwas gefunden, was darauf zutraf oder was mich ansprach, und ich konnte mich auch nicht so richtig dazu durchringen, Schwarzbier mit Kirschgeschmack zu kaufen, weshalb ich mich für ein East Coast IPA der Inselbrauerei entschieden habe. Da ich Indian Pale Ales momentan eigentlich recht gern trinke, stand das eh schon länger auf meiner Probierliste, und ja, heute ist einfach dann vielleicht die passende Gelegenheit. Also, cheers! The Mars Volta ist eine in 2001 gegründete Progressive Rock Band aus El Paso, Texas, die 2003 mit The Lost in the Comatorium ihr Debütalbum veröffentlichte. Das Album wurde von der Musikpresse und Kritikern damals überwiegend gefeiert und ist auch das bis dato, ja zumindest kommerziell gesehen, erfolgreichste Album der Band. Nach diesem Album folgten noch 5 weitere Studioalben und einige kleinere Veröffentlichungen, bis die Band sich 2012 leider auflöste. Aktuell kursieren zwar Gerüchte um eine Reunion, aber da ist bisher noch nichts offiziell bestätigt. Ja, und über The Mars Volta kann man meines Erachtens nicht sprechen, ohne zumindest kurz die Vorgängerband At The Drive-In zu erwähnen, zu der die 2 Gründungsmitglieder und Köpfe von The Mars Volta gehören, nämlich Sänger Cedric Bixler-Zavala und Gitarrist Omar Rodriguez-Lopez. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich ein riesiger At The Drive-In-Fan bin. Deren Album Relationship of Command ist nach dem ersten Hören direkt in den Koffer mit den 10 Platten für die Insel gewandert, und ich schätze, da wird die Platte auch für immer und ewig bleiben. Leider habe ich At The Drive-In erst kurz nach ihrer ersten Auflösung 2001 kennengelernt. Mittlerweile ist die Band zwar wieder aktiv, zwar auch nicht ganz in Originalbesetzung, aber ich war damals dann doch auch ein bisschen traurig, dass ich die ja auch zu dem Zeitpunkt nicht nochmal live sehen konnte. Und überhaupt, dass sie sich einfach aufgelöst hatten. Umso erfreuter war ich dann darüber, dass aus der Band 2 neue Bands entstanden sind, nämlich Sparta und die besagten Mars Volta. Sparta haben ihr Debütalbum kurz vor The Lost in the Comatorium veröffentlicht, und der Sound dieses Albums war tatsächlich ja viel näher am Post-Hardcore-Sound von At The Drive-In und hat mich auch total angesprochen. Als dann anschließend The Lost erschienen ist, habe ich mir das Album auch blind gekauft und war nach dem ersten Hören ja mittelschwer irritiert. Kein Geschrei, keine verzerrten Gitarren, dafür cleaner Gesang und extrem vertrackte Songs mit dissonanten, ausufernden Soli. Ja, das habe ich so in der Form nicht erwartet. Es war jetzt allerdings nicht so, dass mir das Album damals nicht gefallen hat. Mein damals 20-jähriges Ich konnte mit dieser Art der Musik nur tatsächlich irgendwie noch nichts anfangen. Ich konnte das nirgendwo zuordnen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich damals wie heute kein großer Prog-Hörer bin und mich in dieser Sparte auch tatsächlich wenig auskenne. Mir ist das meist zu verkopft, zu viel Virtuosität des eigenen Selbstzweckes wegen, und ja, bei allem Respekt für das Können der Musiker ergreift mich diese Art der Musik leider meistens selten und ja, langweilt mich dann tatsächlich eher ein bisschen. The Lost in the Comatorium hat in dieser Hinsicht das geschafft, was die meisten Alben dieser Art nicht schaffen. Es hat mich nämlich gepackt und ich liebe dieses Album wirklich sehr. Allerdings hat es auch ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich dahin kam. Ich musste dieses Album immer wieder hören und es hat echt lang gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe. Ich hole die Platte tatsächlich regelmäßig aus dem Schrank, und mit regelmäßig meine ich circa alle, ja, so 1,5 Jahre. Und ich höre die dann aber nicht nur einmal, sondern ich beschäftige mich tatsächlich dann locker eine Woche damit. Jetzt mag der geneigte Hörer progressiver Musik vielleicht die Augen rollen, denn es gibt mit Sicherheit bedeutendere Werke als The Laust in a Comatorium auf diesem Sektor. Und ja, also mit meinem heutigen Blick auf das Album fällt auch mir tatsächlich auf, dass die Band häufig zitiert, zwar nicht kopiert, aber es gibt auf der Platte viele Momente, die mich auch so an klassische Bands aus dem Genre wie Pink Floyd oder King Crimson erinnern. Allerdings hat der Sound auf diesem Album immer noch genug Eigenständigkeit und spätestens mit dem Follower Francis DeMute ist wahrscheinlich auch das Argument passé, weil das ist noch eine ganz andere Liga. Ein großer Verdienst von The Mars Volta und von diesem Album ist meines Erachtens auch, dass es den Progressive Rock wieder ein bisschen mehr in den Fokus der Musiklandschaft gerückt hat. Progressive Rock war zur Zeit des Album-Releases nicht unbedingt eine sonderlich populäre Musikrichtung und jetzt vielleicht auch gerade mit dem Bezug zum Post-Hardcore und durch diese Vorgeschichte mit At The Drive-In hat diese Band doch dieses Genre vielen Leuten, die damit vorher vielleicht keine Berührung hatten, auch ein bisschen näher gebracht und ich zähle mich ja tatsächlich auch dazu. So, aber genug der einleitenden Worte. Warum genau finde ich dieses Album denn jetzt so toll? Zum einen ist es das Konzept des Albums. Ja, auch The Laust in a Comatorium ist wie so häufig im Prog ein Konzeptalbum, aber tatsächlich eines, das für mich auch funktioniert. Für mein Empfinden sind Konzeptalben häufig sehr verkopfte Konstrukte, die übersetzte Musik ihre Faszination eher aus der Komplexität an sich und der Virtuosität der Musik ziehen, aber weniger aus der reinen emotionalen Tiefe des Themas. Das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich empfinde das häufig so. Und ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass Konzeptalben, gerade wenn sie so einen hohen künstlerischen Anspruch haben, einfach auch so ein bisschen einschüchternd sind und sich niemand traut, da irgendwas gegen zu sagen und es deswegen einfach auch abgefeiert wird, einfach weil es auch niemand so richtig versteht. Und das will aber auch niemand zugeben. Ich persönlich habe auch an komplexe Musik immer noch den Anspruch, dass sie mich berühren muss und auch emotional in irgendeiner Form abholen muss. Und genau das tut The Laust in a Comatorium. Das Album erzählt die Geschichte von Serpent Text, der nach einer Überdosis in ein Koma verfallen ist. Jeder Song ist ein weiterer Abschnitt seines halluzinogenen Traums, der, so zumindest die häufigste Deutung, mit dem Selbstmord des Protagonisten nach dem Erwachen aus dem Koma endet, da er nach dieser Reise die reale Welt, die er ohnehin ja schon verlassen wollte, noch viel weniger erträgt. Das ist jetzt vielleicht grundsätzlich keine besonders innovative Geschichte, aber die bekommt so eine gewisse Schwere, da sie im Kern auf dem Schicksal des Künstlers Julio Venegas beruht, der ein enger Freund von Cedric Bixler-Zavala war und der sich auf ähnliche Weise das Leben genommen hat. Diese letzte Reise ist erst auch mal unabhängig von den Texten, auch in Form von Musik und Sound, meines Erachtens sehr gut gelungen und nachvollziehbar. Die geschaffenen Soundlandschaften sind kühl, weit verwinkelt, manchmal auch chaotisch und bilden den komatösen Fiebertraum, finde ich, treffend ab. Dazu kommen dann die Texte von Cedric Bixler-Zavala, der häufig mit Fantasiewörtern oder neuen Wortkombinationen arbeitet, was jedem Satz so eine besondere Tiefe gibt, aber dennoch nie aufgesetzt oder künstlich wirkt. Die Texte sind zugegebenermaßen auch sehr kryptisch, bieten aber genau dadurch auch einen sehr großen Interpretationsspielraum, was das Ganze auch auf so einer lyrischen Ebene sehr spannend macht und auch irgendwie ein Grund ist, warum man sich immer mal wieder mit diesem Album beschäftigen kann. Die bereits genannten Klanglandschaften sind ein weiterer Grund, warum ich das Album so schätze. Vom ersten Ton an wird so eine einnehmende Atmosphäre erzeugt, die es auch nach all den Jahren immer noch schafft, mich immer noch sofort zu fesseln. Diese Soundteppiche erzeugen Bilder, die mich manchmal auch vergessen lassen, dass ich Musik höre. An dieser Stelle deshalb auch der Tipp, sich das Album mit Kopfhörern anzuhören, in waagrechter Position und ganz klischeemäßig natürlich mit geschlossenen Augen. Durch den vielschichtigen Aufbau der Songs fallen mir auch heute immer noch Kleinigkeiten auf, die ich neu entdecke und die ich vorher noch nicht gehört hatte. Und das ist zum großen Teil Jeremy Ward zu verdanken, der für die Soundtüftlein und Stimmmodulation auf dem Album verantwortlich war. Tragischerweise hat Ward den Release des Albums nicht mehr miterlebt, weil er circa einen Monat vor Veröffentlichung verstorben ist. Zuletzt sind es die Musiker selbst, die mich am Album so faszinieren, insbesondere das Gitarrenspiel von Omar Rodriguez Lopez. Es ist diese Mischung aus klassischen Riffs und virtuosem, oft auch dissonant und atonalen Soli, die am Ende aber irgendwie immer noch die Kurve kriegen, sodass alles Sinn macht. Überhaupt halte ich Omar Rodriguez Lopez für einen der besten und kreativsten zeitgenössischen Gitarristen. Und er fängt auf diesem Album ja tatsächlich erst mit seinem Wahnsinn an. Außerdem liefert Drummer John Theodore auf der Platte absolut tighte Drumparts voller Dynamik und Abwechslung ab. Teils stressig, teils relaxed, aber immer passend zur Situation und nie überzogen. Hier wird gewusst, wann man mal aufdrehen muss und wann man auch wieder einen Gang zurückschalten muss. Das ist für mich tatsächlich auch eine der großen Stärken dieser Platte, denn bei aller Komplexität, bei all den verschiedenen Einflüssen aus Jazz, Krautrock, auch lateinamerikanischen Rhythmen hier und da, ist es im Kern immer noch ein Rockalbum, bei dem die Songs auch einzeln tatsächlich alle funktionieren. Zum Thema Musiker noch ein Fun Fact. Flea von den Red Hot Chili Peppers spielte im Studio den Bass für die meisten Songs ein. Sein Bandkollege John Frusciante steuerte ebenfalls bei einem Song einen Gitarrenpart bei und meines Wissens auch Background Vocals. Aber keine Sorge, hier klingt nichts auch nur im Ansatz nach den Chili Peppers. Und wenn wir schon bei Name-Dropping sind, Rick Rubin hat das Album mitproduziert und das Art-Design und das Cover-Artwork zur Platte stammt von Storm Torgerson, der neben Cover für Led Zeppelin und Biffy Clyro fast alle, wenn nicht sogar alle, Pink Floyd-Cover gestaltet hat. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Wer sich unter meiner Beschreibung zum Album und zur Musik jetzt nichts vorstellen kann und schnell einen Eindruck von dem Album bekommen möchte, dem empfehle ich Song 3, Rule It Dares, The Haunt Of. Der Song gibt einem auf kompakten 7,5 Minuten einen ganz guten Gesamtabriss darüber, was einen da so erwartet. Hektik, Stress, schräge Soli, aber auch Melodien, entspannte Passagen, Killer-Ohrwurm-Refrains und vor allem ein fantastisches Finale, was euch sanft aus dem Song gleiten lässt. Absolut fantastisch. Für mich ist es als Resümee eben genau dieser Spagat zwischen Komplexität eines progressiven Konzeptalbums und der Intensität eines modernen Rockalbums, den ich hier für extrem gelungen halte und der mich das Album bis heute regelmäßig begeistert hören lässt. Leider ging für mich genau das in den folgenden Alben der Band verloren. Die wurden nämlich immer abgehobener und für mich auch dann irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig probiert, vielleicht hätte ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben müssen, wer weiß. Ich bin aber ehrlich gesagt auch mit nur einer Mars Volta Platte und zwar mit dieser in meinem Leben ganz zufrieden. So, mein Bier ist leer. Ich hoffe, ihr konntet mit meiner Abhandlung etwas anfangen und ich hoffe, ihr habt auch vor allem Lust bekommen, mal in die Platte reinzuhören. Ich würde mich über Feedback jeglicher Art freuen, also besucht Musik und Bier auf Facebook, Instagram und lasst mir einen Kommentar da. Auf www.musikundbier-podcast.de findet ihr auch alle Links und Infos zum Podcast. Von mir wär's das nun zu diesem Thema. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.